Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
Herzlich willkommen zu unserem Talk zwischen 7 und 8 seit neuestem Jahr täglich von Montag bis Donnerstag und heute mit dem Shootingstar, den wir haben hier in der Kabarettszene. Einen schönen guten Abend, Martin Frank.
Hallo, servus.
Er verzieht so ein bisschen das Gesicht, wenn ich sage Shootingstar, das hören Sie nicht so gerne, ne?
Nein, ich weiß nicht, ich kann mich irgendwie an das nicht so ganz gewöhnen. Also es gibt so viele tolle Kollegen, die wo das mindestens genauso verdient haben oder vielleicht sogar noch mehr verdient haben. Und jetzt hat überall bei hinkommen, ja, und du hast so viel Erfolg und du bist der Shootingstar. Und ich bin immer so, ich lasse es immer gar nicht so an mich ran irgendwie, weil es kann ja morgen alles schon wieder vorbei sein.
Nein, so schnell geht das nicht vorbei. Ja. Also die Presse feiert Sie, da steht dann zum Beispiel über Sie zum Brüllen komisch, zum Heulen schön und dazwischen einfach nur zum Staunen. Wie hätten Sie es denn gern? Was soll ich denn jetzt machen? Staunen, brüllen oder?
Vielleicht soll ich Ihnen vielleicht auch mal die schlechten Kritiken schicken, dass Sie vielleicht mich auch mal so ansprechen können. Bei meiner Agentur schreibt man natürlich nur das Tolle auf die Homepage.
Ja, das ist aber auch richtig so bei Ihnen und ich freue mich, dass Sie heute hier bei uns zu Gast sind, dass wir Sie ein bisschen näher kennenlernen können.
Freue mich, ja.
Ja, er hat den Bayerischen Kabarettpreis 2018 bekommen und deshalb ist das auch vollkommen in Ordnung, wenn ich sage Shootingstar. Mein Gast heute auf der blauen Couch, der Martin Frank. Wie ist das? Verändert eigentlich so ein Preis das Leben oder stellt man sich den hin und sagt, ja, den habe ich jetzt bekommen?
Es verändert schon ein bisschen mein Leben. Ich kann zum Beispiel nicht mehr einfach so in die Metzgerei gehen und mir eine warme Leberkäse oder ein Parmaschinken kaufen, ohne dass die Leute sagen, jetzt schau her, jetzt hat er den Kabarettpreis, jetzt braucht er ein Parmaschinken. Gell? Früher war es noch ein Hirnwurst, jetzt kauft er ein Parmaschinken. Aber so, der steht daheim. Also ich freue mich wirklich, ich hätte nie gedacht, man arbeitet ja nicht als Kabarettist oder als Künstler auf Preise hin. Also das ist ein schöner Nebeneffekt und es bestätigt einem natürlich, dass man irgendwo richtig ist in dem, was man macht. Aber der steht jetzt bei meinem Papa daheim und
beim Papa.
Beim Papa steht er daheim. Und der, ich weiß gar nicht, ob er das schon realisiert hat, dass der da steht. Der steht so hinten im Eck neben dem Radio.
Ach, komm.
Ich brauche mal einen anderen Platz für den auf alle Fälle.
Doch. Der muss doch glänzen irgendwo, einen besonderen Platz haben. Ja. Jetzt wollen wir natürlich auch mal wissen, was macht der Mann eigentlich auf der Bühne? Es gibt vielleicht den einen oder anderen, nicht viele, Martin, aber den einen oder anderen, der noch nicht den Martin Frank auf der Bühne gesehen hat. Und deshalb hören wir mal rein, wie der sich so anhört.
Sind hier heute Landwirte unter uns? Schoker, ihr rückst doch.
It is. Oder bin Sie?
Na, Entschuldigung. Na, kann ja ich auch sein. Dann hat die Dame gesagt, aber an was ist denn das arme Händel verreckt? Und dann hat meine Oma gesagt, mei, das wissen doch wir nicht. An was das die Dreckshähn verreckt ist. Sie, die redet ja nicht mit uns. Die sagt ja nicht sowas wie, oh. Ich glaube, heute habe ich Ratzengift erwischt. Nein, das sagt ja die nicht.
Hey, stell mir das auch so wahnsinnig trostlos vor, wenn um dich rum nur noch reiche Investmentbanker wohnen. Jetzt stell dir vor, du willst Pfannkuchen machen und brauchst vom Nachbarn ein bisschen ein Mehl. Der weiß vielleicht, wie der Aktienkurs von Nestle steht, aber hat doch keine Ahnung, wie ein Mehl ausschaut. Das einzige Mehl, was der kennt, kostet 800 Euro und hängt zwischen seinen Nasenflügeln. Ja, bitte. Ich finde...
Sehr, sehr schön. Wie ist das, wenn man sich selber hört?
Ja, furchtbar.
Ist es so?
Also wirklich, weil ich denke mir dann, habe ich wirklich so eine hohe Stimme? Also ich glaube, wenn man die Augen zumacht, dann weiß man nicht, ist das jetzt... Kann ein bisschen eine Frau sein. Also
ich finde es herrlich, wirklich.
Oh, danke.
Jetzt sind Sie ja von einem ganz anderen Beruf gekommen. Sie sind ausgebildeter Standesbeamter.
Genau.
Haben 5 Ehen auch, 6 sogar.
16, ja.
Und gibt es die noch oder sind die schon wieder auseinandergegangen?
Ich hoffe, dass die noch gibt. Die haben mir so viel Mühe gegeben. Also es war schon ein bisschen schade, wenn die nicht mehr zusammen sind. Aber ich darf das, glaube ich, gar nicht mehr so sagen, dass ich Standesbeamter war, weil ich habe mal eine ganz schlimme E-Mail gekriegt. Da hätte ich bei so einem Standesbeamtenverbund spielen sollen. Und ich war davor in so einer BR-Sendung. Dann habe ich gesagt, ja, das ist mir oft so langweilig, ich war im Rathaus. Und ich glaube, dass die einfach ein bisschen, also der Staat viel Geld sparen kann, weil da einfach mal ein bisschen aufräumt da drinnen, wie es oft ist und so großen Unternehmen oder Konzernen. Das hat der Bund der Standesbeamten gehört und haben sofort meinen Auftritt abgesagt. Da waren die leider ein bisschen beleidigt.
Ach so, Da wollen wir nicht drüber sprechen mehr.
Was?
Das können wir auch verheimlichen an dieser Stelle.
Okay, das können wir vielleicht verheimlichen.
Das können wir für uns behalten. Jetzt habe ich hier, Martin Frank, einen kleinen Lebenslauf. Den stellen wir für jeden Gast zusammen.
Ach, den lesen wir dann immer selber vor, gell?
Genau so ist das. Sehr gut. Der Mann weiß Bescheid, der heute hier mein Gast ist. Und ich möchte Sie bitten, den einfach mal vorzulesen.
Okay. Ich heiße Martin Frank und bin Geschichtenerzähler aus dem Bayerischen Wald. Für manche bin ich der Shootingstar oder die Rampensau. Ich sehe mich als Entertainer. Das größte Geschenk ist es für mich, dass ich hauptberuflich Menschen zum Lachen bringen kann. Wenn es nach meinen Eltern gehen würde, hätte ich auch heute einen gescheiten Beruf und wäre immer noch Standesbeamter. Aber als Niederbayer mit Bauernhof-Hintergrund kann man sowieso nur Kabarettist werden. Wenn ich nicht gerade auf Ochsentour bin, bin ich in meiner WG in München oder daheim bei unseren Rindviechern. Und die sind meine beste Inspiration.
Ist das da stimmt. Was dran? Ist es wirklich
jo,
so?
Also die Rindviecher schon. Also ich brauch Rindviecher, wirklich. Also auch wenn ich nicht mehr so oft leider in den Stall gehen kann, aber immer wenn ich daheim bin und habe Zeit, ich gehe immer in den Stall, weil ich melke dann immer. Und irgendwie das Melken, das inspiriert mich. Diese monotone Arbeit.
Ja?
Da kann ich, also bin ich halt, melke halt und dann, mein Kopf ist ganz woanders und dann fällt mir so viele Sachen ein, so viel Schmarrn.
Das erdet aber auch auf irgendwo, ne? Da kommst du wieder zurück auf den ganz normalen Boden.
Genau.
Und dann hat man wahrscheinlich auch wieder den Kopf frei für ganz andere Geschichten
ja.
im Kopf.
Es war zum Beispiel an dem Abend, wie die Aufzeichnung vom Cabaret-Preis war und ich war total in einer anderen Welt und dann Presse und Foto, Interview, das und das und das und das und das. Und dann bin ich aber am nächsten Tag in der Früh wieder heimgefahren und dann war ich daheim im Steuer und habe den Hähnerstall ausgeräumt. Dann denke ich mir, irgendwie komisch.
Ja.
Dann habe ich noch vor Gerhard Poll gespielt und heute räume ich den Hähnerstall aus.
Das sind die Kontraste des Lebens. Ne?
Genau.
Aber das ist das Schöne auch dran. Wenn Sie sagen Rampensau, ich bin eine Rampensau, so haben wir es ja reingeschrieben in den Lebenslauf. Stimmt das auch?
Ja, also doch, ich glaube schon. Also ich bin wirklich gerne auf der Bühne.
Muss man ja eigentlich, ne?
Ich glaube schon, ja. Sonst, glaube ich, kann man das gar nicht machen. Also es kann, wenn jetzt ein Duckmeißel war, kann ich jetzt nicht auf die Bühne gehen.
Ja,
das
eben.
Geht nicht. Also Rampensau ist zwar ein krasser Begriff, aber ich nehme ihn dankend an.
Dann gut, dann schauen wir mal. Ja, ich übernehme jetzt mal die Rolle von den Rindviechern und hoffe, dass ich Sie zu dem ein oder anderen inspirieren kann in der kommenden Stunde hier.
Ich freue mich.
Wenn man so erfolgreich ist, dann ist das eine tolle Sache, so wie mein Gast heute, der Martin Frank. Er hat einen Preis bekommen, den Bayerischen Kabarettpreis 2018. Das ist natürlich schon ein tolles Ding. Er ist auf der Bühne erfolgreich, er ist unterwegs auch auf Tour. Aber es gibt natürlich auch schon mal Auftritte, die in die Hose gehen. Kann ja jedem passieren. Das ist ja nun nichts Außergewöhnliches. Das ist immer mal drin. Und ich denke da an einen Auftritt 2015 beim Passauer Scharfrichterbeil. Da waren Sie, glaube ich, ziemlich unglücklich, oder?
Ja, da war echt unglücklich. Also es war vielleicht damals auch einfach noch zu früh für mich, für Scharfrichterbeil. Also es ist zwar ein Nachwuchswettbewerb, aber die Leute, die da spielen, die sind oft überhaupt kein Nachwuchs mehr, sondern die sind schon lange auf der Bühne. Und dann habe ich da gespielt und das war einfach ganz eine furchtbare Stimmung bei mir. Also die haben überhaupt nicht gelacht, die haben nur immer mich angeschaut und geschrien und die haben gedacht, oh Gott, und ich war einfach noch nicht so routiniert. Ich mir denke, okay, ja, dann, das ist jetzt auch so, da muss ich jetzt durch. Sondern dann bin ich immer nervöser geworden, immer schneller und immer schlechter wahrscheinlich auch. Ja, es war ganz schlimm. Gewonnen habe ich natürlich auch nichts. Also ich glaube, ich war Letzter oder Vorletzter und das war so schlimm. Und dann wollte ich aufhören. Also dann
tatsächlich? Aber dann hat es einen rettenden Anruf gegeben, der Sie dann doch wieder zurück auf den richtigen Weg gebracht hat, von der Moni Gruber, oder?
Ja, genau. Das war so seltsam. Ich habe am nächsten Tag in München mein Solo gespielt im Vereinsheim. Und dann mein Handy glitten und ich habe mir gedacht, ah, nein, da kann ich kenne die Nummer nicht, da gehe ich jetzt nicht dran. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, irgendwas hat mich dann dazu gebracht, dass ich trotzdem trage. Und dann war es Monika Gruber. Und erst habe ich gedacht, das ist unsere Nachbarin im Dorf, weil die war da Monika Gruber. Das war gar, also bis ich das gecheckt habe, was für eine Monika Gruber da am Telefon ist. Da war ich fix und fertig. Also da war ich nah, also das war, ja.
Ja, insofern auch wahrscheinlich aufgeregt dann, weil die Moni Gruber ist ja auch so ein Vorbild im Grunde genommen für Sie, ne?
Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle.
Ist eine ganz besondere, oder, in der Kabarettszene?
Ja, also ich glaube, ich kenne niemanden, also die Martina Schwarzmann, glaube ich, und sie, die sind so auf einem Level. Die zwei, die füllen ja riesige Hallen, das ist Wahnsinn. Egal, wo die hinkommen, wumms, ist das ausverkauft.
Also ich würde sagen, fragen wir einfach mal die Moni Gruber, ob sie das auch so sieht. Hallo, Moni.
Servus, Gabi. Servus, Bruder. Wow. Was erzählst du da?
Also, er ist baff.
Du willst doch nicht ernsthaft deinen Beruf aufgeben und ich war schuld, dass du das nicht gemacht hast.
Oh, yes, Gott.
Mann, das hast du mir noch nie erzählt.
Habe ich dir noch nie erzählt?
Nein! Okay, du bist doch geboren für die Bühne, das weißt du, hey.
Mein Toll.
Gabi, der Martin ist ja eigentlich der Sohn, den ich nie hatte. Den habe ich einfach irgendwie...
Ich verstehe.
Den habe ich irgendwie adoptiert. So.
Hast du das eben gehört, Moni, wie er gesprochen hat von dir, voller Bewunderung? Der wusste jetzt gar nichts davon, dass du am Telefon sein wirst.
Ich war ganz gerührt, ehrlich. Ich habe das ehrlich gesagt auch nicht gewusst, dass er wirklich ernsthaft mit dem Gedanken sich getragen hat, seinen Beruf an den Nagel zu hängen, bevor es richtig losgegangen ist eigentlich. Also es ist ja immer noch im Losgehen. Also seine Karriere ist ja gerade im Anfangsstadium. Es würde immer weitergehen. Der Martin hat einfach ein unglaubliches Talent. Und das, auch wenn es die Leute im Scharfrichterball nicht erkannt haben, manche Leute erkennen Humor nicht, wenn er sich von hinten in den Arsch beißt, aber es ist, glaube ich, eins der größten Talente der letzten Jahre, die ich gesehen habe auf der Bühne.
Wow.
Und das spüren wir einfach. Ja, das ist einfach so. Und es ist natürlich sein Fleiß und die Art, wie er es macht, weil er natürlich erzählt von sich. Er ist einfach authentisch. Das, was er erzählt, das hat er erlebt und das spüren die Leute. Aber er hat natürlich vom lieben Gott eine riesengroße Gabe mitbekommen und das erkennt der Blinder mit dem Krückstock.
Mei, also er sitzt hier total stolz, er ist hin und weg, hat schon ein bisschen Tränchen in den Augen, muss ich sagen. Aber was ich so besonders toll finde, ist, dass auch so eine gestandene Künstlerin wie die Moni jetzt den Martin so unterstützt. Und ich glaube, das ist wichtig auch in der Szene, dass man auch von den ganz großen Stars dann Unterstützung bekommt.
Aber absolut. Und ich finde, das ist mir so gegangen. Also ich habe natürlich Kollegen gehabt, die mir Käufer haben, ob das der Günter Grünwald war, ob das ein Bruno Jonas war. Einfach viele große Namen und liebe Kollegen, ein Michi Altinger. Also wirklich, man hilft sie in der Szene und man unterstützt. Ja. Und wenn ich das für den Martin sein darf, dann hat es mich natürlich gefreut. Und es ist mir auch eine Ehre, weil er wirklich ein lieber Kerl ist. Ich werde es nie vergessen, wie er zum ersten Mal bei mir ins Haus reingekommen ist und dann gesagt hat, hey, du magst einen Espresso trinken. Er hat gesagt, ja, nein, jetzt weiß ich es auch nicht. Ich habe noch nie einen getrunken, weil die Oma hat mir alle bloß einen Kater gemacht, aber wenn du sagst, dass das gut ist, dann probiere ich ihn heute mal. Ich sage, du hast noch nie einen Espresso getrunken. Nein, aber dann habe ich mal gemacht und er hat gesagt, der ist vielleicht stark. Gell? Und dann habe ich gedacht, er ist wirklich hier so ein kleines Babyhinderl. Man möchte einfach unter Lamperl sitzen und aufpassen drauf.
Martin, zittert habe ich mit der Espresso-Tasse in der Hand, weil ich bei der Monika Gruber in der Küche sitze. Ich habe mit beiden Händen habe ich die Espresso-Tasse festhalten müssen, weil ich so stark Angst, ich war so nervös einfach.
Ja, Angst.
Ja, wirklich.
Ich bin nicht der Erste, der Angst hat von mir.
Ja, Monika, wirklich, es war Wahnsinn.
Aber ihr tretet ja auch mittlerweile miteinander auf, ne?
Also ich darf ab und zu Vorprogramm machen bei ihr.
Das ist doch toll. Also
doch, ich
finde
das Wahnsinn.
Super. Moni, du bist gestern aufgetreten in Innsbruck. Heute Abend hast du noch einen Auftritt. Alles Gute für dich. Und schön, dass es solche Künstler gibt, die sich auch eben um den Nachwuchs kümmern.
Stimmt.
Das finde ich toll. Vielen Dank dafür, Moni.
Ja, das mache ich gern.
Danke dir, Moni.
Servus.
Buh, lass dich wieder anschauen. Gell? Bis
ja, auf alle Fälle. Servus. Alles Gute.
Macht es gut jetzt. Viel Spaß.
Servus.
Das war jetzt eine Überraschung. Das hätte ich nicht gedacht.
Ich habe nämlich auch gelesen, dass Sie im Grunde genommen durch die Moni Gruber auch in diese Kabarettszene reingekommen sind. Sie haben sie mit 16 gesehen und haben sich gedacht, das möchte ich auch machen, oder?
Ja, die hat bei uns im Dorf gespielt, also bei uns in Huttam haben wir so eine Mehrzweckhalle, dort die gespielt und ich war bei der Feuerwehr und da muss man immer so Sicherheitswache machen, also überhaupt, also schauen, dass das passt. Und dann hat die Monika Gruber da gespielt und ich habe das gesehen und die Leute sind ausgerastet, die sind so glücklich heimgegangen und da haben wir gedacht, was ist denn das eigentlich für ein geiler Beruf?
Ja, gerade eben auch für Sie ein toller Beruf, das sieht man, weil Sie so erfolgreich sind und darüber wollen wir auch gleich weitersprechen. Also ich habe mir schon so ein bisschen Sorgen gemacht, wie Sie hier zu uns ins Funkhaus kommen, denn Sie fahren mit 26 Jahren noch Ihr allererstes Auto und das hat jetzt schon fast 300.000 Kilometer auf dem Buckel. Ist das eine gute Pflege, was Besonderes?
Ich glaube, das sind die langen Autobahnfahrten. Ich glaube, wenn ich Kurzstrecken fahren würde, dann wäre es nicht so. Es ist ein Fiat Punto und Fiat
auch
ist jetzt nicht so
noch
bekannt dafür. Ja. Und ich habe fest vorgenommen, ich mache ihm die 300.000 noch voll und dann fahre ich nach Turin und bringe ihn zurück. Dann sage ich, schaut mal her, was ihr für ein tolles Auto gebaut habt. Jetzt habe ich fest vorgenommen, ich hoffe, er überlebt es noch. Also wir haben noch knappe 3.000, haben wir noch, das werden wir schon schaffen.
Okay.
Und er ist momentan getaped vorne. Weil ich habe einen kleinen Wildunfall gehabt und jetzt ist vorne der Kotflügel so kaputt. Und er ist nichts mehr wert. Also es rentiert sich nicht mehr, dass man den repariert. Jetzt habe ich so mit Panzertape, ist der vorne getaped und ist jetzt eigentlich ein schwarzes Hennem, sondern es ist Sil, also so grau. Und jetzt sägt man das voll. Und alle Leute, die an mein Auto vorbeigehen, denken sich, ah, alles klar. Mhm. Also die Künstler, sieht man einfach, dass die nichts verdienen können. Ich habe eine gehabt, die hat dann gesagt, mei, Herr Frank, wollen Sie nicht lieber doch wieder zurück ins Rathaus?
Also, wir müssen ein bisschen sammeln für Sie. Ich finde das sensationell, wenn man ein Auto so lange fährt. Ich kann nur sagen, Hut ab. Vor allen Dingen, weil Sie so viel unterwegs sind mit Ihren Auftritten auch. Und darüber wollen wir gleich weitersprechen, hier auf der blauen Couch. Der Martin Frank, heute mein Gast. Neuer Star am Kabaretthimmel, so kann man das schon sagen. 200 Auftritte letztes Jahr, 250 haben Sie sich vorgenommen in diesem Jahr.
Mhm.
Also das klingt irgendwie nach einer Ochsentour.
Ja, also es war so, nach der Schauspielschule habe ich Angst gehabt, dass ich in ein Loch falle. Also dass dieser geregelte Alltag weg ist. Ich bin ja jeden Tag in Schauspiel gegangen, von 10 bis zum Teil 18, 20 Uhr. Und dann haben wir gedacht, ja, und wenn die Schauspielschule vorbei ist und ich habe kein Engagement, was tue ich denn dann? Also dann kann ich einfach nichts tun. Dann habe ich zu meiner Agentur gesagt, bitte bucht so viel wie geht, ich kann das nicht. Also ich bin ja vom Bauernhof, ich bin ja aus Arbeiten gewohnt. Also ich muss ja was da, sonst kriege ich eine Depression oder sonst was. Und dann haben sie das sehr zu Herzen genommen und haben halt einfach alles gebucht, was geht. Da in München auch viel. Also manchmal habe ich auch so Ausreißer dabei, Köln, Berlin, Hamburg, da wird es ein bisschen schwierig.
Ja, und wie ist das? Ist dann ein Dolmetscher vor Ort oder wie geht das?
Nein, leider nicht. Also das muss ich dann machen. Mhm. Also ich war vor kurzem in der Uckermark. Oh je. Die haben halt auch einen ganzen Humor wie mir. Und ich habe dann halt versucht, dass ich schon gediegeneres Bayerisch rede mit denen. Aber manche Pointen sind halt bei mir wirklich dialektbedingt. Mhm. Also, ich habe mir gefallen, ich habe sogar dann eine Fanpost gekriegt aus der Uckermark, das hätte ich nie gedacht, dass das jemandem so gut gefällt, dass ich sogar eine Fanpost kriege. Und die Veranstalterin hat gesagt, mei, da kommen sie wieder. Dann habe ich gesagt, ach so, ja, es also, waren jetzt 30 Leute da, also das ist noch nicht einmal das Benzingeld gewesen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich noch mal kommen kann.
Was war denn das Wenigste am Publikum, was sie mal hatten?
Also ganz am Anfang, weiß ich noch, das waren im Giesinger Bahnhof, eh da in München, das waren mal 7 Leute und davon waren aber 4 vom Team. Es war, da war jetzt der Techniker schon dabei. Und dann war auch was, da habe ich irgendwo, ich habe da bei Murnau gespielt, es war von einer Alm, da waren 11 Leute da. 11 Leute nach der Pause hat auf einmal der Chef von der Alm, mit dem ich eine Almführung gemacht. Und dann bin ich eben wieder auf die Bühne, es war eh keine Bühne, sondern es war ein Raum und da bin ich dort drin gestanden, ohne Mikro, ohne alles, weil ich hätte überhaupt nicht gebraucht, ein Mikro für 11 Leute. Und dann nach der Pause auf einmal kämen die nicht mehr, dann habe ich zur Putzfrau gesagt, weil die hat schon putzt, sage ich, wo ist denn jetzt mein Publikum? Wo sind denn die? Ach so, ja, Chef macht Almführung. Sag ich, ach so, okay. Ja, dann warte ich vielleicht noch. Dann sind irgendwann 3 gekommen und dann haben wir einfach weiter da. Und dann.
Wie ist das, wenn es so wenige sind? Kann man sich da überhaupt noch am Riemen reißen?
Doch, ich muss echt sagen, ich habe oft mit so 10, 11 oder 30 Leuten oft schönere Abende wie mit 300.
Wirklich?
Weil das ist, also ich finde nicht, dass das die Regel ist, dass automatisch, wenn 300 Leute da sind, dass die gut drauf sind. Die können unfassbar stark sein. Und ich habe das Gegenteil erlebt, einfach mit 30 Leuten einen Abend, aber man denkt, wow, also wie viel sind da? Da sind 1000 Leute rund, das gibt's ja nicht.
Also es ist egal, ob das jetzt ein kleiner Kreis ist oder großer.
Genau.
Ein kleiner kann genauso gut drauf sein.
Und ich finde, da das ist das Spannende. Ich finde, das ist das Spannende an dem Beruf. Du musst auch vor 10 Leuten funktionieren können. Ja. Nicht nur vor 100 oder 300, sondern du musst auch 10 Leute begeistern können.
Und was war denn das größte Publikum schon?
Das größte war erst letzte Woche. Das war, also, habe ich auch eben der Monika zum Verdanken, weil da bei ihr Vorprogramm gemacht, in Erding in der Stadthalle. Und dann habe ich da gespielt und dann war die Stadthalle ausverkauft mit über 700 Leuten. Und ich war so, oh, dann bin ich auf der Bühne. Ich war so nervös.
Lampenfieber?
Aber wie, ich habe mir gedacht, das hört irgendwann noch mehr auf, aber es hört nicht auf. Also es hört nicht, man muss unter Kontrolle bringen. Ich habe das manchmal so krass gehabt, als ich meinen Auftritt versaut habe,
ja?
Dass ich richtig geschwitzt habe und gedacht, jetzt haut es mich gleich um auf der Bühne. Und dann, aber also man kann es, Gott sei Dank, der Schauspielschule habe ich das einigermaßen.
Was lernt man denn da auf der Schauspielschule?
Ja, die richtige, also wenn man ganz viele Entspannungsübungen macht, also so Stuhlentspannung, das war auch immer ganz lustig, wenn man da auf so einem Stuhl sitzt, die ganze Klasse, und dann lassen sie sich alle so runterfallen und dann fangen sie immer zu stöhnen, also die hauen immer Töne raus und ich bin immer da gesessen, aber nicht, um Gottes Willen, mein Papa, wenn wisst, wo ich da bin, was man mir da tun. Das sind so Entspannungsübungen und die haben mir schon geholfen.
Sie haben ja eine ganze Menge vorher sich schon vorgenommen an Berufen, also da war der Pfarrer dabei, Bestatter, ja. Rechtsmediziner, klingt alles so ein bisschen morbid,
ja.
In eine Richtung.
Ich glaube, ich habe irgendwie so ein bisschen eine morbide Seite in mir. Ich glaube schon.
Tatsächlich. Also,
ich weiß nicht, Pfarrer, das ist bestimmt meiner Oma geschuldet, weil die einfach mich unfassbar katholischer Zunge hat und ich war immer Ministrant und alles. Und das hätte ich mir schon vorstellen können. Und halt dann irgendwie, ich war so ein Tatort, bin so ein Tatort-Fan und immer da diese Rechtsmedizin.
Auch.
Echt.
Ja, ich finde die alle gut, auch die Pathologen da.
Ja.
Professor so Börne.
Ja, genau, die Münsteraner, gell, die sind lustig, ja. Und ich finde das, ich weiß nicht, das fasziniert mich einfach. Ich weiß zwar nicht, ob ich es könnte. Vielleicht, wenn jetzt da vor mir einer liegt und ist da und ich muss dann aufschneiden, vielleicht kannte ich das gar nicht. Aber ich glaube, ich bin vom Bahnhof, ich bin schon einiges gewohnt.
Ja, also. Glaube ich auch. Und was ist mit dem Opernsänger geworden? Das war ja auch mal ein Berufswunsch.
Ja, genau. Irgendwo in mir war, ich will Opernsänger, ich will Klassiksänger, ich habe eine Liebe für Klassik und ich will das unbedingt machen. Während der Schauspielschule habe ich schon angefangen, dass ich trainiere für die Aufnahmeprüfung am Mozarteum in Salzburg und da in München. Und es hat aber dann leider nicht geklappt.
Hat nicht geklappt. Und wo wird jetzt noch gesungen? In der Badewanne oder hier mal kurz ein Gastspiel?
Aber ich weiß gar nicht, wo ich singen soll.
Ist egal.
Dunkelrote Rose. Ich kann das nicht, glaube ich, ohne Musik. Das fühlt
aber
sich
das
ganz
klingt schon sehr gut.
Echt?
Heute ist Valentinstag. Also da mit den roten Rosen sind wir da vollkommen auf der richtigen Linie.
Stimmt. Dunkelrote Rosen bring ich, schöne Frau. Und was das bedeutet, wissen Sie genau.
Oh,
also eher so operettemäßig. Hätten Sie diesmal gesungen, Frau Frau Fischer, dann hätte ich mich eingesungen.
Dann hätten Sie sich eingesungen, aber es war schon so perfekt für alle Frauen und Männer, die uns zuhören zum Valentinstag. Die roten Rosen von meinem Gast heute, der hier auf der blauen Couch sitzt, der Martin Frank. Er hat ein echt lustiges Lebensmotto, mein Gast heute hier auf der blauen Couch. Er sagt, wo eine Türe zugeht, geht die andere wieder auf. Und wenn nicht, dann haue ich einfach die Scheibe ein. So ist das bei Martin Frank, dem Kabarettisten, der heute hier mein Gast ist. Sie machen aber auf mich so einen sehr, wie soll ich sagen, aufgeräumten Eindruck. So gar nicht aggressiv, hört sich nicht nach Scheibe einschlagen an.
Ich glaube, ich würde die Scheibe einschlagen lassen dann.
Also, ach so.
Nein, also ich glaube, ich dachte schon. Also wenn ich was will, dann will ich das auch. Also dann will ich das auch um jeden Preis. Also eben, weil mich das Mozart-Team abgelehnt hat, aber ich will trotzdem auf der Bühne, ich will meine Arien singen, weil ich liebe Arien und ich stehe dahinter und ich will das singen. Und mir ist es egal, ob mich jemand abgelehnt hat, sondern ich mache das einfach.
Das finde ich sehr schön. Und es geht ja jetzt alles auf der Bühne, wird das dann mit einbezogen.
Genau, genau.
Ja, und auch mal hier im Radio, ist ja wunderbar gewesen eben. Jetzt weiß ich, dass Ihre Eltern, Ihr Papa, der war eigentlich gar nicht so richtig begeistert davon, dass Sie Kabarettist werden wollen, auch Schauspieler, das war wahrscheinlich überhaupt nicht so richtig auf seiner Linie. Zu Hause haben Sie einen Bauernhof, Ihr Vater hat einen Bauernhof und der hat sich wahrscheinlich was anderes vorgestellt. Ist er mittlerweile so ein bisschen versöhnt?
Ich glaube, mein Papa war es immer noch lieber, wenn ich einen ganz normalen und soliden Beruf hätte.
Ja?
Da, wo jeden Abend sicheres Geld reinkommt. Also ich glaube, das war ja schon noch immer. Also ich weiß nicht, wie viel Erfolg das man haben muss, dass mein Papa sagt, ah ja, okay, dann. Vielleicht, wenn ich das Stodeldachl herrichten lasse. Wenn ich sage, Papa, einen Stodel, den richte ich mit meinem Geld her. Vielleicht sagt er dann, ach so, ja, also dann. Ich weiß nicht. Es hat er nie dabei. Mein Papa redet nicht so, wir reden nicht über das Thema so und jetzt weiß ich gar nicht, was in ihm so vorgeht.
Ach so, aber es wird ja in den Programmen von Ihnen vieles verwurstelt von zu Hause. Also findet die Oma statt auch und das ist für Sie die Inspiration im Grunde genommen. Sie sind kein politischer Kabarettist, sondern Sie sind einer, der das ganz normale Leben aufgreift und dann verarbeitet, ne?
Ja, weil ich kann nur über Sachen schreiben oder auf der Bühne wiedergeben, die mir zumindest in einer gewissen Form, die ich erlebt habe. Also so heißt das nicht, dass mich Politik nicht interessiert. Mhm. Also ich bin ein Außenreporter bei Schleichfernsehen und da mache ich das schon auch, habe immer politische Themen, es interessiert mich schon. Aber ich bin jetzt nicht der wo von der großen Koalition irgendwas erzählen muss. So, das bin ich einfach nicht. Vielleicht kommt das irgendwann, aber mit 26, glaube ich, ich glaube, das nimmt mir ja gar keiner ab. Ich weiß nicht, ob mir das jemand abhört, wenn ich sage, ja, meinst du, also der Herr Lindner, was er wieder rausgehört hat und der Söder und weiß ich gar nicht. So sehe ich mich gar nicht.
Ja, aber es ist schon auch so, dass Sie vom Land sehr geprägt sind.
Das stimmt.
Auch Ihr Programm natürlich und Sie leben aber jetzt in München in einer WG. Und ist das Leben in der Stadt für Sie jetzt besonders? Sie verarbeiten ja da auch vieles in Ihrem Programm, wie das so war, in die Stadt zu kommen und hier mit ganz anderen Menschen zusammenzukommen als auf dem Land, ne?
Ja, mittlerweile habe ich mich schon so dran gewohnt. Am Anfang war das echt krass. Also dieser Unterschied zwischen Stadt und Land, weil es ist einfach ein unterschiedlicher Schlag. In der Stadt geht alles so schnell. Es gibt so viele Angebote. Man kann in das Café gehen, man kann um eins in der Nacht, kriegt man noch irgendwo was zum Essen und das. Und das ist am Land halt einfach nicht so. Am Land ist ein bisschen mehr Ruhe und irgendwie ist man ein bisschen langsamer auch und gemütlicher. Das gibt es in der Stadt bestimmt auch, aber das ist einfach wahnsinnig hektisch. Und wenn ich da mit meinen ländlichen Ansichten komme, das war schon krass.
Jetzt kommen wir nochmal zurück. Ich habe schon gesagt, Sie hatten so viele Berufswünsche, unter anderem auch Pfarrer. Mhm. Aber der Glaube spielt für Sie schon auch eine große Rolle in Ihrem Leben, oder?
Auf alle Fälle. Also ich habe schon oft überlegt, was wäre denn eigentlich mit mir, welchen Glauben hätte ich denn, wenn ich nicht getauft geworden wäre? Ist das ein deutscher Satz?
Wenn ich nicht getauft worden wäre.
Wenn ich nicht getauft worden wäre.
Ganz einfach.
Manchmal muss ich mir im Kopf überlegen, jetzt ist es als wäre Hochdeutsch, was ich da rede.
Also ohne Taufe, sagen wir ganz einfach.
Ja, genau. Ohne Taufe. Ich weiß nicht, ob ich dann halt auch ein Katholik war. Ich muss es wirklich manchmal überlegen. Also ohne diese katholische Erziehung weiß ich nicht, was ich halt war. Aber ich muss leider sagen, ich habe mich ein bisschen von der katholischen Kirche entfernt. Also ich bin schon sehr gläubig, aber ich bin von der Institution Kirche ein bisschen weg, leider. Also ich bin zwar immer noch Organist bei uns daheim, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein bisschen meine Probleme mit der Kirche momentan.
Ja, das haben ja sehr viele, dass sie glauben, aber eben die Kirche jetzt nicht mehr vertreten können, genau. Die katholische Kirche, dass da so eine Schere auseinanderklafft. Ne? Aber jetzt kommen wir zurück zum Kabarettisten. Okay. Ich möchte nämlich wissen, wo kann man denn den Martin mal sehen? Wo kann man das finden, wo er auftritt, wo ist er zu sehen? Wir wissen ja auch, im BR-Fernsehen sind Sie ja auch sehr häufig.
Also heute Abend zum Beispiel bin ich bei Schleichfernsehen, bin ich Außenreporter. Da geht es um das Volksbegehren, das ja erfolgreich verlaufen ist. Da habe ich einen Beitrag dazu gemacht. Ja, und sonst bin ich eigentlich in ganz Bayern unterwegs, ganz Bayern und Österreich. Und die Termine gibt es alle auf meiner Homepage.
Also einfach mal da reinschauen, wenn man Lust hat, sich den Mann anzuschauen.
Mich hat's gefallen.
Ich freue mich, dass Sie heute hier waren. Ich drücke Ihnen die Daumen für die weitere Karriere. Ich finde das ganz toll. Das geht jetzt nur noch nach oben ab, das sehe ich schon.
Schauen wir mal.
Und ja, dann sehen wir uns irgendwann mal wieder hier auf der blauen Couch.
Ja, dann mich freuen.
Schönen Dank fürs Kommen.
Ja, ich sage danke für die Einladung.
Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr. Die besten Podcasts von Bayern 1.